Forscherinnenfreitag, der Interview-Podcast mit innovativen Frauen aus der Wissenschaft.
High Five für alles, was du diese Woche erreicht hast. Jetzt ist deine Zeit, um ein wenig abzuschalten, etwas Neues zu lernen und dich mit Inspiration und Motivation ins Wochenende fallen zu lassen. Willkommen zum Forscherinnenfreitag, deinem Interview-Podcast mit innovativen Frauen aus der Wissenschaft. Mein Name ist Sandra Fleckenstein und ich bin heute wieder im Gespräch mit einer unglaublich innovativen Frau, diesmal aus dem Bereich Umwelt und Nachhaltigkeit. Sie versucht nämlich, Pflanzenkohle aus biologischen Abfällen und Industrienebenprodukten herzustellen. Ein herzliches Willkommen an Doktorin Maria Elena Vorrath. Hallo, schön, dass du da bist.
Hallo, schön hier zu sein.
Elena, einfach so zum frisch-fröhlichen Einstieg, magst du dich mal mit 3 Hashtags beschreiben?
Okay, einer wäre auf jeden Fall Hummeln im Hintern, der zweite wäre leidenschaftlich und der dritte wäre Rockjar.
Ah, da springe ich auf jeden Fall nachher nochmal drauf. Lass uns gerne nochmal bei deinen Hummeln im Hintern und leidenschaftlich bleiben, so wie du ja deine Persönlichkeit beschreibst. Du hast ja zuerst ein Diplom in Audio Engineering, also in Tontechnik gemacht, dann einen Bachelor in systemischen Musikwissenschaften, dann den Sprung in die Geologie, in der du ja auch heute noch tätig bist, und eigentlich wolltest du als Kind immer zum Mond fliegen. Da spürt man schon ein bisschen deine Hummeln im Hintern, wenn ich das so sage. Also das ist jetzt schon ein sehr besonderer Werdegang. Wie kam es dazu?
Es ist einfach so passiert. Und daher, dass ich einfach nie aufgehört habe, irgendetwas zu machen. Und ich war als Kind sehr begeistert von dem Universum, vom Sonnensystem und von der Erde selbst. Und hatte ja den festen Plan, auf den Mond zu fliegen, weil das, weil ich mir das spannender vorgestellt habe, als ich weiß, dass es heute ist. Und in der Schule hatte ich aber große Schwierigkeiten in den Naturwissenschaften. Deswegen habe ich eben den künstlerischen Weg gewählt und bin in Richtung Musik gegangen. Und mit Mitte 20 war ich dann aber an einem Weg oder an einem Stand im Leben, wo ich dachte, nee, ich brauche jetzt mal eine richtige Herausforderung und etwas, was mich auch ein bisschen überfordert. Und dann habe ich heimlich angefangen, während meines Musikstudiums noch Mathe und Geologie zu belegen und habe tatsächlich diesen Mathekurs geschafft. Und dann habe ich alles andere hinter mir gelassen und nur noch Geologie gemacht. Und das war genau das Richtige.
Ich stelle mir das bildlich jetzt total witzig vor, wenn du sagst, du hast heimlich angefangen, ne? Sodass das keiner mitbekommt, so ein gehütetes Geheimnis und dann irgendwann bricht es quasi raus und du publizierst es, dass du jetzt eben auch in den Naturwissenschaften unterwegs bist. Kann ich mir das genauso vorstellen?
Ja, genau. Ich hatte Angst, in Mathematik zu scheitern, weil das in der Schule schon ein Problem gewesen war. Und dann habe ich eine 1,3 in der Klausur gehabt und auch nur wegen Flüchtigkeitsfehlern. Und dann war ich davon überzeugt, dass ich mit genug Lernen und Büffeln alles schaffen kann. Und das ist dann auch so passiert. Und letztlich hat die persönliche Motivation sehr, sehr viel dazu beigetragen, sehr, sehr viel zu investieren und dann eben auch sehr viel zurückzubekommen. Und statt auf dem Mond, ich habe gesagt, naja, ich werde nicht mehr zum Mond fliegen in meinem Leben, aber vielleicht kann ich ja besondere Orte auf der Erde besuchen. Und letztlich habe ich es geschafft, in meiner Promotion dann in die Antarktis zu reisen und dort zu forschen.
Davon habe ich gehört. Da frage ich nachher auch noch mal ein bisschen näher nach. Also zusammenfassend kann man sagen, du bist quasi deinen Leidenschaften gefolgt, ne? So vielseitig, wie sie eben auch am Anfang deines Lebens waren und auch heute immer noch sind. Und lass uns jetzt gerne über eine deiner großen Leidenschaften sprechen. Ich habe es vorhin schon angeteasert und du hast es auch schon angeteasert in deinem dritten Hashtag. Es gibt da so ein Herzensprojekt von dir, Rockjar heißt es. Und mit dem Projekt versuchst du, Pflanzenkohle aus biologischen Abfällen und mineralischen Industrienebenprodukten herzustellen. Also das klingt auf jeden Fall schon mal sehr innovativ. Wie würdest du denn diese deine Innovation einem 5-jährigen Kind in leichter Sprache erklären?
Das ist gar nicht so schwer, denn wir haben ja die globale Erwärmung. Dadurch, dass wir Kohle und Öl verbrennen, setzen wir sehr viel CO2 frei und das erwärmt die Atmosphäre. Und diese Kohle ist entstanden dadurch, dass Bäume nicht verrottet sind, sondern im Boden überdauert haben und dort zu Kohle umgewandelt wurden. Und um das CO2 jetzt wieder zurück aus der Luft in die Erde zu bringen, mache ich genau dasselbe. Ich nehme Holzreste und verkohle sie und dann verbuddel ich sie einfach auf dem Acker. Und diese Idee ist noch nicht so neu. Das machen indigene Völker schon seit Jahrtausenden, denn durch diese Kohle kann man sein Feld fruchtbar machen. Aber was ich jetzt mache, ist, dass ich so etwas wie alten Beton zum Beispiel dazu mische und dadurch hoffe ich, dass die Kohle besonders haltbar wird und ich auch zusätzliche Nährstoffe noch in den Boden bringen kann, sodass die Pflanzen besser wachsen. Und letztlich kann ich nicht nur mit der Kohle das CO2 in den Boden bringen, sondern auch mit dem Beton. Denn wenn der Beton sich im Boden auflöst, dann kann der auch noch CO2 binden. Und dann habe ich zwei ganz verschiedene Sachen miteinander kombiniert. Und das Beste ist, die Natur übernimmt die Arbeit für uns. Denn sobald ich das in den Boden tue, passiert alles von alleine.
Wow. Was hat dich dazu inspiriert?
Also ich arbeite seit 1,5 Jahren in einem sehr ähnlichen Projekt. Das heißt Pümix. Wir haben auch hier Pflanzenkohle und Gesteinsmehl, Vulkangestein. Und wir tun das, wir mischen das und tun es zusammen in den Boden. Und wir haben aber auch ein anderes Verfahren, dass wir die Holzmasse mit dem Gestein mischen und das dann zusammen verkohlen. Und in diesem Prozess verschmelzen diese beiden Stoffe miteinander. Und wir wollen herausfinden, ob dieses Verschmelzen besser ist oder ob es besser ist, die einfach nur so zu mischen und in den Boden zu tun. Und wir erwarten auf jeden Fall, dadurch, dass die Pflanzenkohle sehr viel Wasser speichern kann, erwarten wir, dass der Boden, der damit behandelt wird, mehr Wasser speichern kann, mehr Nährstoffe speichern kann. Wir regulieren den pH-Wert des Bodens mit dem Gestein, aber auch mit der Kohle. Das heißt, Mikroorganismen fühlen sich wohl, die Pflanzen können mehr Wurzeln ausbilden. Das hat also sehr viele positive Effekte auf die Pflanzenwelt und die Tierwelt. Und wie gesagt, wir können mit der Kohle, indem wir sie in den Boden bringen, dort einfach das CO2 ablegen. Und es bleibt dort Jahrtausende lang. Und das Gestein, was wir hinzusetzen, das Vulkangestein, das vollzieht eine chemische Reaktion mit Wasser und CO2. Und in diesem Prozess wird CO2 quasi neutralisiert, gelangt ins Wasser und wird dann tausende Jahre später selbst mal wieder zu einem Mineral. Und dadurch können wir den Kohlenstoff aus diesem CO2 zurück in den Gesteinskreislauf bringen. Und dieser Gesteinskreislauf, das ist ein sehr, sehr langer Kreislauf. Das heißt, der Kohlenstoff ist für Millionen von Jahren in der Erde und nicht mehr in der Luft. Das heißt, sowohl die Kohle als auch die Gesteinsverwitterung sorgen dafür, dass wir das CO2, was uns, ja, das überschüssige CO2, was uns jetzt bedroht, dass wir das sehr, sehr lange vom Hals haben und das nebenher, dadurch, dass wir es in den Boden bringen, auch noch positive Effekte hat.
Das klingt für mich auf jeden Fall nach so einem Projekt mit Win-Win-Win-Win-Win-Aspekten in allen Bereichen. Gibt es auch Nachteile, wenn wir gerade bei den Vorteilen sind? Das ist die eine Frage. Und die nächste Frage wäre, wie kann ich mir das jetzt konkret vorstellen? Habt ihr euch irgendwo einen Acker von einem Bauern gemietet und buddelt ihr dann eure Sachen ein und nach ein paar Jahren guckt ihr und messt? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, also zu den Nachteilen. Das, was ich forsche, das fällt unter die Kategorie Climate Engineering. Das heißt, wenn wir das global anwenden, dann greifen wir ins Erdsystem ein und ins Klimasystem ein. Wir haben durch die Verbrennung von Kohle und Öl eben das schon gemacht. Wir haben die chemische Zusammensetzung der Atmosphäre gravierend verändert, sodass wir die globale Erwärmung haben. Und wenn wir jetzt das CO2 wieder anfangen rauszunehmen, dann tun wir dasselbe, nur eben umgekehrt. Das heißt, alles oder jedes Mal, wenn wir in die Natur eingreifen, entstehen auch Nachteile. Wenn wir uns das Gestein anschauen, dann müssen wir das zum Beispiel im Bergbau gewinnen. Und Bergbau ist natürlich nicht umweltfreundlich. Das heißt, es gibt dort Nachteile. Bei der Kohle zum Beispiel brauchen wir natürlich Holzreste oder Biomasse. Man könnte auch Klärschlamm nehmen und so weiter. Und da ist die Frage, wo bekommt man das eigentlich her? Wir haben natürlich viele Holzreste, aber um global einen Einfluss zu nehmen, müssen wir wirklich sehr, sehr viel Pflanzenkohle herstellen. Und da ist dann die Frage, wäre es nicht sinnvoller, einfach weniger Müll zu produzieren, anstatt alles, was an Bioresten anfällt, dann zu verkohlen. Und da kann es eben auch Probleme geben. Und eine große Forschungsfrage, und das ist auch der Grund, warum wir das noch nicht auf dem Feld anwenden, zumindest bei mir in der Forschungsgruppe nicht. Wir haben teilweise beobachtet, dass wenn wir Kohle und Gestein in den Boden tun, dass nicht das passiert, was wir gedacht haben. Und
sondern?
Ja. also beim Gestein, also wir haben einen Feldversuch gemacht vor einigen Jahren, haben Gestein in den Boden getan. Und wir wissen aus dem Labor, wenn man Gestein in den Boden tut, dann löst sich das auf. Und das Regenwasser, was unten rauskommt aus dem Boden, daran kann man messen, wie viel von dem Gestein sich aufgelöst hat. Das funktioniert super. Jetzt sind wir auf ein Feld gegangen, haben Gesteinspulver dort untergepflügt und gewartet und gewartet und gewartet und immer wieder Wasserproben genommen. Und es war einfach nichts zu sehen. Man kann nicht sehen, dass das Gestein sich aufgelöst hat, obwohl es doch regelmäßig regnet und wir warme Temperaturen haben, also alles, was wir dafür brauchen, damit diese chemische Reaktion stattfindet. Und das Problem ist, dass wir im Labor einfach nur Boden und Gestein haben. Und draußen in der Natur, da haben wir Pflanzen, die haben Wurzeln, dann haben wir Würmer, Mikroorganismen. Wir haben auch mal eine Dürreperiode oder mal ein sehr großes Regenevent, was sehr viel auswäscht auf einmal. Und das sind so viele Faktoren, die einfach unser Signal, was durch die Gesteinsverwitterung entsteht, überlagern und wir das Gestein gar nicht mehr nachverfolgen können. Und deswegen, oder ich selber forsche im Labor, wir haben solche Plastikkisten, da drin haben wir kleine Säulen mit Boden und mit unserer Kohle und dem Gestein. Und wir können eben sehr gut sehen, was passiert. Und wir haben eine sehr kontrollierte Umgebung. Und wir können die Grundlagen davon, was passiert, können wir nachvollziehen. Aber eben sobald wir das draußen machen, dann stehen wir da und haben kein Ergebnis. Und deswegen fangen wir mit dieser Kombination aus Kohle und Gestein, die wir jetzt zum ersten Mal machen, fangen wir auch ganz, ganz weit unten an und machen erstmal den ersten Schritt und schauen uns das nur im Labor an.
Okay, verstanden. Was wären dann so jetzt mal so ein Blick in die Zukunft geworfen? Was wären dann so nächste Schritte und was ist euer Ziel?
In dem einen Projekt, in dem Pymix, in dem ich jetzt auch arbeite seit einiger Zeit, da gibt es andere Gruppen, die das in Blumentöpfen oder im Gewächshaus auch dann ausprobieren. Werden zwar auch Wasserproben genommen, aber da geht es vor allen Dingen darum, wie gut die Pflanzen von dieser Mischung profitieren. Und ist die große Frage, wir müssen erstmal das, was wir jetzt gerade machen, überhaupt richtig verstehen und erfassen. Und ein großer Schritt wäre dann, zum Beispiel auf Landwirte zuzugehen und mit denen in Kontakt zu treten, wie kann man eigentlich die Kohle und das Gestein sinnvoll auf den Acker schmeißen. Wenn man Gesteinspulver auf den Acker tut, dann staubt das unheimlich und das ist gesundheitsschädlich. Und mit Pflanzenkohle kann das genauso passieren. Dieser Kohlestaub, der ist nicht gut. Das heißt, man müsste überlegen, ob man daraus vielleicht ein Granulat oder Pellets macht. Welche Maschinen auf dem Acker können so etwas gut einpflügen? Und es gibt auch Landwirte, die wollen nicht pflügen, die wollen das lieber oben drauf schmeißen. Das heißt, da wäre dann der nächste Schritt, genau in der Anwendung wirklich zu sehen, wie können wir das sinnvoll auf den Acker bringen. Und letztlich die Frage, wir schmeißen es auf den Acker und sehen nicht genau, was passiert. Wir sehen nicht genau, wie viel CO2 wir dort gebunden haben. Die müssen wir dann irgendwie anders lösen. Wir können also es nicht mit Sensoren messen. Das heißt, ja, wir müssen uns da was überlegen.
Ja.
Aber so weit sind wir noch nicht.
Okay, das heißt, ich habe dir ja jetzt diesen imaginären Zauberstab gegeben, mit dem wir mal in die Zukunft geguckt haben. Also wenn ich das richtig verstehe, ist schon das Ziel, das wirklich großflächig auch über den Ackerbau und über die Landwirtschaft zu etablieren. Gewagte Frage jetzt dazu. Kann dieses Verfahren und deine zwei Projekte, an denen du ja arbeitest, können die vielleicht, jetzt mal ganz groß und weit in die Zukunft gedacht, können die dazu beitragen, den Klimawandel zu stoppen?
Zu stoppen? Auf keinen Fall. Wir emittieren im Moment ungefähr 40 Gigatonnen CO2 jedes Jahr, also die gesamte Menschheit. Und wir rechnen immer damit, naja, was würde eigentlich passieren, wenn wir die Pflanzenkohle und das Gesteinsmehl, wenn wir das global wirklich auf allen Ackerböden, die dafür geeignet sind, anwenden. Und dann kommen wir auf eine Zahl zwischen 1 und allerhöchstens 5 Gigatonnen CO2 pro Jahr, die wir damit jedes Jahr aus der Luft holen könnten. Und das ist viel weniger, als wir jedes Jahr ausstoßen. Und das ist auch nur dann gegeben, wenn wir erfolgreich sind. Und davon sind wir noch Jahrzehnte entfernt. Die Entwicklung geht leider nicht so schnell, wie wir sie brauchen. Außerdem, es gibt ja noch andere Climate Engineering Methoden und es wird häufig kritisiert, dass das Zurückholen von CO2 eben häufig als Argument genommen werden kann, dass wir als Menschheit einfach so weitermachen, wie wir es bisher tun, also eben weiter emittieren. Und das ist eben leider eine ganz falsche Annahme. Wir haben im Moment schon zu viel CO2 in der Luft. Also es ist so viel CO2 in der Luft, dass es so warm ist, dass zum Beispiel der Eisschild in Grönland und der in der Antarktis, wo ich auch selbst das mit eigenen Augen gesehen habe, dass sie enorm gefährdet sind und massiv abschmelzen. Das heißt, wir müssen nicht nur dafür sorgen, dass wir plus minus null CO2-Ausstoß haben, sondern wir müssen in den negativen Bereich kommen, um wieder zurückzukommen auf Konzentrationen, wie wir sie in den 80ern hatten zum Beispiel. Das wäre ein Level, was ganz okay wäre. Und für uns ist es immer wichtig zu sagen und deutlich zu machen, solange die Menschheit nicht ihre Emissionen um 80-90% reduziert, ist das, was wir machen, und selbst wenn wir erfolgreich sind in dem, was wir tun, das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Und es könnte eventuell noch nicht mal eine sichtbare Wirkung erzielen, wenn die Menschheit nicht anfängt zu dekarbonisieren und wirklich 180-Grad-Drehung zu machen und einfach endlich aufhören muss, die Ressourcen auszuschlachten und die Umwelt als einen Mülleimer zu betrachten. Denn letztlich, und also das ist noch das Letzte, was wir zum Beispiel mit der Pflanzenkohle machen, ist ja nichts anderes als Kreislaufwirtschaft. Wir haben die Kohle verbrannt und das CO2 wird dann in Pflanzen gespeichert durch Photosynthese und diese werden wieder zu Kohle und dann zu einem bodenverbessernden Stoff in der Landwirtschaft und gehen wieder zurück in den Kreislauf. Und nur so funktioniert die Erde, weil wir unsere Ressourcen eben nicht steigern können, sondern darin limitiert sind. Und das hat, das macht die Menschheit immer noch fatal falsch, dass wir eben die Dinge ein-, zweimal benutzen und dann auf eine Deponie tun.
Vielen Dank. Ich glaube, das ist total wichtig, dass du genau diese Punkte jetzt gerade noch mal für uns rausgearbeitet und auch so betont hast. Und ich sage jetzt einfach mal, wir gehen nicht davon aus, dass das ein Tropfen auf dem heißen Stein ist, weil jeder kleine Tropfen ist bei diesem großen Thema total wichtig. Und viele kleine Tropfen machen dann letztendlich ja doch auch einen Eimer voll und können was bewirken. Du hast es jetzt eben noch mal angesprochen. Du bist ja auch ein bisschen gereist durch deine Forschung. Deine Forschungsreisen führten dich nach Namibia, in die Antarktis, hast du gerade erwähnt, und auch in den Indischen Ozean. Wie haben denn diese Erfahrungen deine Sicht auf die Umweltauswirkungen beeinflusst und letztendlich auch zu deinem Interesse ja wahrscheinlich an der CO2-Speicherung durch Pflanzenkohle geführt? Was waren da so die prägendsten oder einprägendsten, erschütterndsten Erlebnisse?
Also eine Sache ist, der Ozean beträgt da 72% der Erdoberfläche und er ist im Schnitt 4 Kilometer tief. Das heißt, der Ozean ist ein viel, viel größerer Lebensraum als der Lebensraum an Land. Und es gibt extrem abgelegene Orte, wie in der Antarktis zum Beispiel. Und trotzdem finden wir dort Mikroplastik und wir finden die Erwärmung der globalen Erwärmung. Also man misst eine Temperaturerhöhung. Und also jeder Winkel dieser Welt und eben auch jeder entlegene Winkel im Ozean ist bereits durch den Menschen geprägt und durch die Klimakrise. Und in Namibia zum Beispiel gibt es alle paar Jahre, also dort ist ein fischreiches Gebiet und die Menschen ernähren sich vor allen Dingen von diesem Fisch. Und das ist extrem leer gefischt schon und ab und zu, alle paar Jahre, treten dort Quallenplagen auf und dann können die nichts anderes fischen als Quallen. In der Antarktis war es so, dass ich mit Wissenschaftlern dort gesprochen habe, die Temperatur des Ozeans messen. Und die sagten, ja, jedes Jahr wird es ein Stückchen wärmer und dieses warme Wasser kommt immer früher im Frühjahr und es geht immer später im Winter. Und das steht eben in direktem Kontakt mit dem Eis dort. Das heißt, es schmilzt immer schneller ab. Und ich habe während meiner Promotion schon festgestellt, ich mache Grundlagenforschung, aber diese Grundlagenforschung verändert nicht die Zukunft. Ich habe damit, ich kann mehr verstehen, aber ich kann keine positive Wirkung erzielen. Denn all die Berichte, die es gibt vom Weltklimarat und so weiter, die fassen nur zusammen, was wir wissen, aber niemand zieht daraus Konsequenzen. Auch wenn wir viel versprechen, aber es tut wirklich niemand was. Es gibt, glaube ich, 2, 3 Länder der Welt, die das überhaupt ernst nehmen und wirklich Klimaneutralität umsetzen. Aber die anderen haben Ausreden. Und das verändert sich nicht. Und deswegen habe ich eben nach ein paar verschiedenen Projekten dann entschieden, ich möchte an Klimalösungen arbeiten. Das heißt, ich möchte anwendungsbezogen arbeiten. Und auch an einem Thema, was extrem kontrovers ist und was, wo die Ölindustrie immer vor der Tür steht und das unterwandern möchte, weil die natürlich ihre Legitimität suchen, weiterhin Kasse zu machen. Und ich denke, da ist es wichtig, dass wir unabhängige Forschung haben, wie wir an den deutschen Unis haben, um eben die Risiken und die Benefits davon abwägen zu können.
Und dass so Menschen wie du nach Lösungen forschen, das gibt uns auf jeden Fall ein bisschen Hoffnung. Danke, dass du das nochmal erwähnt hast. Jetzt würde ich gerne so gegen Ende der Sendung nochmal auf einen Punkt zu sprechen kommen. Es geht um Wissenschaftskommunikation, also auch wie du deine Themen zu den Menschen bringst. Ich habe nämlich erfahren, ein Vöglein hat mir das zugezwitschert. Neben deiner Forschungstätigkeit bist du eben auch freiberufliche Wissenschaftskommunikatorin. Wie wichtig ist es deiner Meinung nach, diese wissenschaftlichen Erkenntnisse eben auch einem breiteren Publikum zugänglich zu machen, gerade in Bezug auf den Kampf gegen den Klimawandel? Und wie machst du das? Klammer auf, ich sag mal Science Slam Meisterschaften, Klammer zu.
Ja, seit 2018 bin ich Science Slammerin und ich habe jetzt schon über 50 Slams gemacht, glaube ich. Ich gebe auch Vorträge darüber, was ist die Klimakrise, beziehungsweise damit habe ich 2018 angefangen. Jetzt inzwischen gebe ich eher Vorträge darüber, was ist Climate Engineering. Und auch das Tolle an der Wissenschaftskommunikation ist, man hat eben direkten Kontakt mit Menschen, die komplett keine Ahnung haben. Und die stellen einem wirklich extrem blöde Fragen. Und durch diese blöden Fragen merkt man einfach mal, was man in seiner eigenen Kommunikation falsch macht, was man besser machen muss und was eventuell die Fragen sind, die ich mit meiner Wissenschaft viel eher beantworten sollte. Und das hat mich auch eben dazu bewogen zu sagen, okay, wir haben nicht das Problem, dass wir zu wenig wissen, sondern wir haben das Problem, dass wir nichts tun, beziehungsweise nicht genau wissen, was wir tun können. Und deswegen finde ich es eben auch toll, an Lösungen zu arbeiten und diese Lösungen zu kommunizieren und gleichzeitig natürlich aufzuklären, nein, Climate Engineering ist nicht die große Lösung der Klimakrise, sondern ein Teil des großen Ganzen. Und diese Science Slams sind auch super toll, weil die mich schon in extrem viele Städte in Deutschland geführt haben. Ich bin noch nie so viel gereist in den letzten Jahren. Ich habe viel kennengelernt und ich habe dadurch, dass wir mit unserer Pflanzenkohle und so weiter natürlich auch mit dann Firmen zusammenarbeiten wollen, habe ich die Eigenschaften erlernt, meine Forschung auf den Punkt zu bringen und den Menschen in 2, 3 Sätzen näher zu bringen. Und das ist extrem wichtig, wenn man wenn man zum Beispiel mit Investoren redet oder mit einer Firma, mit der man ein Produkt zusammen entwickeln will. Und das sehe ich, dass es vielen Wissenschaftlern fehlt, diese Eigenschaft. Und deswegen kann ich jedem nur empfehlen, einfach mal einen Slam zu machen, zu gucken, wie das ist. Und dann noch einen zweiten und einen dritten. Und dann fängt man Feuer und kann nicht mehr aufhören, so wie ich. Oder man macht dann vielleicht auch was anderes.
Und für alle, die jetzt den Begriff Slam vielleicht noch nie gehört haben oder sich dann nicht so wirklich was drunter vorstellen können, kannst du noch einmal kurz erklären, was ist denn so ein Slam? Also man kennt es vielleicht so von Poetry Slam, dann reimt sich das irgendwie. Ist das bei deinen Texten auch? Reimen die sich? Bereitest du die vor? Improvisierst du die aus dem Stegreif? Wie kann ich mir das vorstellen?
Ja, das Tolle ist, man kann alles machen. Wirklich alles. Also ich bekomme 10 Minuten, eine Bühne und häufig auch ein Beamer mit Laptop und die meisten zeigen dann wirklich eine PowerPoint-Präsentation. Aber ich kann auf der Bühne Musik machen, ich kann irgendwas anzünden und knallen lassen, ich kann ein Theaterstück machen, alles Mögliche. Ich habe in meinem ersten Science Slam immer mit Gummistiefeln bin ich aufgetreten. Und jetzt in meinem zweiten, was habe ich da? Ach, da habe ich gar nichts. Aber in meinem zweiten, da geht es darum, dass viele Moleküle auf eine Party gehen und so viel trinken, dass sie dann irgendwann Partnertausch machen. Und genau, es geht eben darum, sein wissenschaftliches Thema dem Publikum näher zu bringen. Gerne auch mit Humor, muss aber nicht. Und dass die Menschen eben eine komplexe Sache einfach mal verstanden haben und Spaß dabei haben. Und an einem Abend treten dann so zwischen 4 und 6 Slammerinnen auf. Und dann gibt es eine Abstimmung und dann hat irgendwie jemand gewonnen. Aber letztlich ist es eine viel größere Belohnung, dass wenn die Menschen sich davon berührt gefühlt haben und am nächsten Tag noch drüber reden. Und es erleichtert wahnsinnig den Zugang zu den Menschen, eben Humor zu benutzen.
Ja, und auch so einen künstlerisch kreativen Weg dafür zu wählen, weil wir ja einfach alle wissen, dass gerade Kunst kann Herzen öffnen und dann einfach auch diese ganzen manchmal komplexen wissenschaftlichen Gegebenheiten einfach direkt in die Leute bringen. Großartig. Gibt's da von dir irgendwas im Netz? Ist da irgendwas aufgenommen, wo wir dich vielleicht in den Shownotes oder so verlinken könnten?
Ja, oder ist auf jeden Fall
das Live-Event immer an sich.
Ja, also es ist immer live und macht viel Spaß. Und ich war jetzt gerade Ende Dezember auf dem Kongress des Communication Clubs und habe dort 2 Vorträge gehalten. Einmal darüber, was Climate Engineering überhaupt ist. Und dann einen zweiten, und da habe ich einfach nur meinen Science Slam gemacht. Und die beiden Aufnahmen sind ganz gut geworden und kann ich sehr weiterempfehlen.
Super, dann packen wir die doch einfach in die Shownotes rein. Dann könnt ihr euch Elena nicht ganz live, aber doch in Farbe nochmal anschauen, wie sie da so über ihre Themen slammt. Toll. Elena, wir sind leider am Ende der Sendung angekommen. Und zu guter Letzt reisen wir beide jetzt nochmal gemeinsam in deine Vergangenheit. Ins Jahr 2011. An die Uni Hamburg. Fachbereich Geologie und Geowissenschaften. Da steht jetzt vor dir die Elena, die gerade anfängt, sich mit diesen wichtigen Themen zu beschäftigen. Was möchtest du deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben?
Dass ich mir von doofen Leuten weniger gefallen lasse.
Jawohl, das lasse ich einfach jetzt so stehen. Ich könnte noch ewig mit dir weitersprechen, weil das Thema einfach ja auch so wichtig und so spannend ist. Vielen lieben Dank, Elena, dass du dir heute für uns die Zeit genommen hast. Wir drücken dir alle Daumen, die wir haben, für deine innovativen Forschungsprojekte und dass du es schaffst, damit einen großen positiven Beitrag im Bereich Umwelt und Nachhaltigkeit zu leisten. Denn wie wir ja wissen, sind jetzt genau solche Innovationen für uns alle von wirklich großer Wichtigkeit und auch Dringlichkeit. Und passend zum Thema heute und zu dem Punkt, über den wir vorhin gestolpert sind, mit dem Tropfen und dem heißen Stein, möchte ich gerne mit einem Zitat von Greta Thunberg schließen. Ich habe gelernt, dass man nie zu klein dafür ist, einen Unterschied zu machen. Wir hören uns am nächsten Forscherinnenfreitag wieder. Bis dahin. Tschüss, Elena.
Tschüss.
Wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Auf unserer Plattform innovative-frauen.de findet ihr weitere spannende Inhalte. Schaut doch gerne mal vorbei. Habt ihr Fragen oder Wünsche? Dann schreibt uns an podcast@innovative-frauen.de. Ihr findet uns auch bei Instagram, Twitter, YouTube und LinkedIn. Und eine Info zum Schluss für die Transparenz. Die Plattform #innovativefrauen wird aus Mitteln des Bundesministeriums für Bildung und Forschung im Rahmen der Förderrichtlinie Frauen in Wissenschaft, Forschung und Innovation, Leistungen und Potenziale sichtbar machen, Sichtbarkeit strukturell verankern unter dem Förderkennzeichen 01FP21070 gefördert. Die Verantwortung für den Inhalt liegt beim Kompetenzzentrum Technik, Diversity, Chancengleichheit e.V.